Dienstag, das ist der Handballtag auf Sportradio 360. Hallo zu Kreisab, Episode 14, und es gibt wieder jede Menge zu besprechen. Und dazu habe ich mir heute wieder illustre Gäste eingeladen, als da wären Ruven Möller vom Flensburg Avis. Moin Moin.
Hallo, Moin Moin.
Und Stefan Flom von der Handballwoche. Auch da einen Moin Moin nach Hamburg.
Ja, und einen Moin Moin zurück.
Wer sich übrigens wundert, wo denn der geschätzte Kollege Christian Stein gerade steckt, der ist auf dem Kölner Karneval unterwegs und verteilt fleißig Kamelle. Wir wollen stattdessen hier mal Noten verteilen, und zwar für die Einstellung der Hamburger Spieler. Niederlage zum Saisonauftakt gegen den BRC, unentschieden gegen Melsungen. Gegen Melsungen hätte ich jetzt schon fast gesagt, beziehungsweise hab's hier geschrieben, gegen Balingen natürlich. Man könnte leicht und locker Zweiter sein, hinter dem THW Kiel ein Zähler, nur Rückstand. Note 6, was das also angeht, Stefan.
Ja, sagen wir mal 5-. Zweiter Platz wäre vielleicht auch nicht ganz hingekommen, weil die Löwen meines Erachtens das deutlich bessere Torverhältnis haben als der HSV. Aber es war schon ein weggeworfenes Spiel. Zumal die Steilvorlage, die Melsungen mit dem Sieg über Kiel geliefert hat, nicht ausgenutzt worden ist und die HSVer jetzt auch noch hinter Flensburg auf dem 4. Platz zurückgefallen sind. Das haben sich alle anders vorgestellt. Und Andreas Rudolph war auch extrem sauer und meinte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er sich die kämpferische Einstellung, die die Balinger an den Tag gelegt haben, durchaus auch von seinen HSVern erwünscht hätte.
Ich denke mal, einem Andreas Rudolph kommt mit Sicherheit die Galle hoch bei solchen Ergebnissen. Das ist bei Martin Schwalb auch so. Also wenn man gegen Kiel verliert oder gegen Flensburg oder ein anderes Top-Team, schön und gut. Aber sowas ist dann ja schon ziemlich bitter, auch wenn du jetzt sagst, man wäre jetzt nicht Zweiter gewesen, aber nochmal die BHC-Niederlage zum Saisonauftakt dazugenommen, wäre man ja schon relativ knapp hinter Kiel.
Ja, wenn man dann das Unentschieden zu Hause gegen Lemgo noch mit dazu rechnet, ja, das sind eben all die Sachen, die beim HSV negativ zu den bekannten Problemen, die wir letzte Woche ja schon erörtert haben, hinzukommen. Martin Schwalb ist auf dem Feld sehr impulsiv, aber ich denke, in der Analyse hinterher ist er keiner, der auf die Mannschaft öffentlich draufhaut, sondern der wird intern schon die richtigen Worte und Schrauben auch finden, an denen er dann stellen wird und stellen muss.
Ruven, die Flensburger haben es da schon besser gemacht, gestern, beziehungsweise vorgestern ja dann, wir zeichnen ja am Montag auf, relativ souveräner Sieg in Berlin, und wo wir jetzt gerade mal über die Analyse gesprochen haben, in dem Spiel konnte man in der Auszeit sehen, wie Lubomir Franjes seine Spieler da, ich sag mal, ganz salopp relativ angeschissen hat in einer Auszeit. Kennt man gar nicht so von dem, oder?
Ja, das haben ja die Fernsehkollegen haben sich ja gestern auch schon gewundert und drüber amüsiert, dass Lubo da so sauer wurde. Also kennt man nicht von ihm, kann ich nicht bestätigen. Ich kenne das schon von ihm. Also es war jetzt nicht so der erste Ausbruch, den ich erlebt habe. Aber klar, da die beiden Trainer waren dann ja noch im Interview hinterher und die sagten, ja, ihr haltet hier die Mikros rein, die Kameras ist drauf, da sind wir selber schuld. Ich glaube, er hat in dem Moment da das gar nicht mehr so vor Augen gehabt, sonst hätte er es vielleicht auch nicht so gemacht, aber hat ja geholfen.
Ist aber auch schön, ne, wenn wir solche Emotionen mal sehen da im Sport. Also ich finde das ganz nett da, und die Geschichte mit den Mikros finde ich auch für die Zuschauer immer wieder ganz interessant. Wir wollen mal aufs Spiel selber eingehen. 11-Tore-Sieg bei den Füchsen hätte man, wenn man so ganz normal auf die Saison geguckt hätte, wahrscheinlich nicht gedacht. Aber jetzt, wenn man sieht, welche Spieler da alle fehlen bei den Füchsen wegen Verletzungen, dann ist das doch schon ein Ergebnis. Vielleicht nicht in der Höhe, aber mit den 2 Punkten hat man in Flensburg dann schon gerechnet.
Also gerechnet glaube ich nicht, da Flensburg ja auch viele Verletzte hat, die konnten das gestern halt besser kompensieren. Also ich war auch ja überrascht oder fast erschrocken, dass Berlin das so wenig hinbekommen hat, weil das Problem ja nicht unbedingt im Angriff lag. Die haben ja, also würde ich sagen, in der Abwehr das Spiel verloren gestern. Da haben sie ja ganz katastrophal gedeckt einfach, und da weiß ich nicht, ob das dann nur auf fehlende oder verletzte Spieler zurückzuführen ist.
Muss aber auch dazu erwähnt sein, dass natürlich Flensburg auch sehr, sehr gut gedeckt hat. Ne? Nur 20 Gegentore spricht eigentlich Bände und spricht auch ein bisschen dafür, dass Berlin einfach dann die Waffen fehlen.
Ja, genau. Also Flensburg hat, glaube ich, gestern sehr, sehr gut gedeckt. Matthias Andersson hat wieder super gehalten dahinter. Und man hat das dann schon gesehen, dass Berlin dann irgendwie, ja, was dann gestern im Fernsehen ja auch gesagt wurde, dass sie mussten für jedes Tor wirklich hart kämpfen, und Flensburg ist dann doch zu einigen einfachen Toren gekommen. Ich glaube, Flensburg hat nach dem Hannover-Spiel, als wir vor 2 Wochen gesprochen haben, nach der Niederlage gegen Hannover, da haben die sich nochmal zusammengesetzt und über die jetzige Situation gesprochen, haben einige neue Lösungen gefunden, die sie ohne Glandorf, weiterhin ohne Kaufmann, auch ohne Nenadic jetzt spielen können und müssen. Und das klappt jetzt in den letzten Spielen eigentlich immer besser und dadurch haben sie dann auch in Berlin gestern so eine Leistung zeigen können.
Apropos Verletzte, ist denn mit Lars Kaufmann in dieser Saison nochmal zu rechnen?
Also wie so jetzt ganz aktuell der Stand nach diesem Wochenende ist, kann ich nicht sagen. Das Letzte, was ich weiß von Lars auch und von der SG, war ja, dass man ihm jetzt nach der EM nochmal einen weiteren Monat Zeit geben musste oder wollte, um das komplett auszukurieren. Dieser Monat ist jetzt auch langsam rum und so wirklich, dass er mal Richtung Kader schielt, das ist glaube ich noch nicht der Fall und ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass er in dieser Saison nochmal großartig eingreifen wird, weil er sicherlich auch jetzt, sollte er dann wieder komplett mit der Mannschaft trainieren, erstmal bestimmt auch ein paar Wochen wieder braucht, um ja die Belastung, den Rhythmus und so weiter alles hinzubekommen.
Stefan, mit Verletzten kennt man sich ja beim HSV leider auch aus, mit den Finanzen anscheinend ja nicht so. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wie es so aussieht, was den neuen Geschäftsführer angeht, beziehungsweise noch nicht konkret über Namen gesprochen. Uwe Schwenker hat ja abgesagt. Der Name Stefan Adam, ex-THW Kiel und auch mal beim BHC tätig, geisterte da ein bisschen durch die Medienlandschaft. Kannst du da was zu sagen? Und wer wäre aus deiner Sicht ein möglicher Kandidat, den du dir da wünschen würdest?
Das ist und bleibt eine ganz schwierige Sache. Also die Personalie Schwenker, ich weiß es immer nicht. Wenn man sich die Vergangenheit anguckt, dass Andreas Rudolph ja auch Auslöser eigentlich des Prozesses gegen Uwe Schwenker gewesen ist, dass die beiden sich dann tatsächlich wieder zusammengerauft hätten, weiß ich nicht. Gerade auch vor den finanziellen Hintergründen, also Uwe Schwenker wird meines Erachtens deutlich mehr Geld verdienen wollen und Geld verdienen würden, als es ein Christoph Wendt getan hat. Stefan Adam geistert auch immer wieder durch die Gazetten hier bei uns. Ich denke eher, dass das tatsächlich auf eine Lösung hinausläuft, die der große Unbekannte sein wird. Das hatte Andreas Rudolph ja auch schon angekündigt, dass er auch in die Richtung denkt oder an jemanden denkt, der nicht aus dem Handballbereich kommt. Ich habe jetzt vor dem Spiel gegen Barling mit Andreas Rudolph kurz gesprochen. Da meinte er, dass auch bis Ende dieser Woche nicht besonders viel passieren wird, obwohl man das auch immer nicht so weiß. Vielleicht trifft er wieder jemanden auf dem Flughafen, wie es damals mit Van Gross passiert ist. Es bleibt offen und was auch das ganz große Fragezeichen sein wird, wie sich ein Geschäftsführer neben, unter oder vielleicht auch gleichberechtigt mit Andreas Rudolph präsentieren kann. Das wird der große Knackpunkt werden.
Ist das dann mehr eine Charakter- als eine Kompetenzfrage?
Letztendlich ja. Man muss die Fähigkeit haben, die Akquise vernünftig zu machen und gleichzeitig mit Andreas Rudolph zusammen den Verein führen. Und das wird, glaube ich, nicht einfach werden.
Nicht einfach wird's anscheinend auch, was das Marketing angeht, denn das Lufthansa Final Four, so hieß es ja mal, hieß so, heißt nicht mehr so. Der Hauptsponsor ist da ja leider abgesprungen. Es geht da um den DHB-Pokal und da waren ja letzte Woche auch ein paar Spiele, wollen wir mal draufschauen, rufen. Flensburg hat sich verhältnismäßig souverän mit 25-19 in Wetzlar durchgesetzt. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ja auch gewesen nach der Niederlage damals in Hannover. Wie groß war die Erleichterung aus Flensburger Sicht, dass man das geschafft hat? Denn Wetzlar ist ja jetzt eine Mannschaft, die kann mal so spielen.
Ja, richtig. Also ich glaube, die Erleichterung war riesengroß. Hat man, glaube ich, auch an dem Jubel der Spieler hinterher gesehen. Für Flensburg ist dies Final Four, das ist eine Riesensache. Die sind da schon oft dabei gewesen. Das ist so halbwegs vor der Haustür hier. Also Verein, Mannschaft, Fans, die freuen sich da mal riesig drauf, da dabei zu sein. Und das war natürlich auch wieder ein erklärtes Saisonziel, dahin zu kommen. Das haben sie jetzt geschafft. Vor allem gerade nach den Spielen Hannover, Löwen, wo man in der Meisterschaft ja dann so ein bisschen die Segel gestrichen hatte, war das wichtig, dass man dieses Ziel erreicht. Zumal ja in Flensburg einfach auch im Hinterkopf ist, Kiel ist nicht dabei dieses Jahr und das ist halt die letzten Jahre immer der große Konkurrent gewesen. Darum rechnet man sich in Flensburg dieses Jahr halt auch ja vielleicht dann noch mehr aus, als jetzt dreimal ins Finale zu kommen und da dann immer zu verlieren.
Hat man sich dann in den Hintern gebissen, als das Los Rhein-Neckar-Löwen kam?
Also weiß ich nicht. Die Spieler habe ich noch nicht gesprochen, aber ich bin bei der Auslosung da gewesen und Dirk Schmeschke, der Geschäftsführer, fand das Los eigentlich okay, weil er sagte, oder er hatte damit gerechnet, dass wenn man den Pokal gewinnen will, dann wird man so oder so auf die Löwen treffen, weil er hatte die so ein bisschen als ja nicht als Favorit von den vier Teilnehmern jetzt ausgemacht, aber schon als mit die stärkste Mannschaft und darum sagt er dann, okay, jetzt haben wir sie schon im Halbfinale, ja, diese alte Floskel, wenn du den Pokal gewinnen willst, musst du eh alle schlagen. Ich glaube, die Flensburger sind, ja, die sind weder unzufrieden noch überglücklich wahrscheinlich. Vielleicht hätten sie lieber erst gegen Melsungen oder auch gegen die Füchse gespielt, aber die können auch mit den Löwen leben, weil sie einfach ja auch zweimal verloren haben in der Liga und da auch Wiedergutmachung betreiben wollen.
Stefan, schauen wir mal auf die andere Seite des Tableaus. Da spielt die MT Melsungen gegen die Füchse aus Berlin. Würdest du da den Hessen im Moment die deutlich größeren Chancen einräumen?
Die Füchse sind zum ersten Mal im Final Four, wo die Flensburger nun übrigens auch Gastgeber sind, da der HSV ja auch sich die Auszeit nimmt. Melsungen ist für mich immer wieder eine Wundertüte. Die haben hier in Hamburg eigentlich auch nichts Großartiges gerissen und schaffen das zweimal, den THW aus der Bahn zu werfen. Offensichtlich schafft das Michael Roth, die Mannschaft auf den Punkt fit zu machen und zu fokussieren. Und von daher traue ich ihnen einiges zu. Sollte Berlin das schaffen, denke ich mal, dass das bei der Altherrenauswahl mit Jaschka und Ika Romero der Finalgegner der Berliner dann gute Karten haben sollte.
Also ist euer Favorit in jedem Fall so oder so der Sieger aus Löwen gegen Flensburg. Das muss man ja schon ganz klar festhalten.
Ganz bestimmt.
Rufen, siehst du auch so, oder?
Ja, das sehe ich genauso, ja. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass es kommt dann halt am zweiten Tag ja auch drauf an, wie hart war das erste Spiel, wen habe ich noch auf der Bank sitzen und ja, da sind Flensburg und die Löwen dann, glaube ich, einfach am besten aufgestellt.
Ja, der Pokal ist also im Prinzip dann entschieden, ja. Sieger aus Löwen gegen Flensburg macht es. Dann schauen wir mal wieder zurück auf die Bundesliga, Stefan. Auf wen würdest du denn aktuell wetten, wer den Klassenerhalt schafft?
Nach der Leistung, die Barling gezeigt hat, gehe ich eigentlich davon aus, dass Barling am kommenden Wochenende, ich glaube, die spielen am Samstag, auch den Bergischen HC schlagen wird. Und für die Bergischen, die haben jetzt, glaube ich, am Wochenende die 10. Niederlage in Folge kassiert. Das wird gerade dich in deinen Schilagi-Außenstudios hart treffen, aber ich glaube, für die wird es ganz, ganz hart.
Ja, ja, das trifft uns hier. Also die Luft wird von Woche zu Woche dünner. Rufen, was sagst du denn? Was würde dein Bauchgefühl sagen? Das ist ja, wenn man 10 Niederlagen in Folge hat, eigentlich eine klare Tendenz. Müssen wir nicht drum rumreden.
Ja, genau. Und ich weiß auch nicht so, also es überrascht mich halt, dass der Bergische HC, dass die diese Serie irgendwie nicht unterbrechen können, weil die ja doch eine super Hinrunde eigentlich hingelegt haben. Aber ich glaube, so von der Tendenz ist es halt im Moment so. Die haben diesen Negativlauf und Barling hat so ein paar positive Erlebnisse, vielleicht auch mal in Spielen, die man dann doch noch knapp verliert, aber wo sie von der Leistung her eigentlich überzeugt haben. Und im Moment würde ich auch sagen, dass die beiden auf jeden Fall noch die Plätze tauschen werden.
Also der BHC, muss man ja auch dazu sagen, hat Mitte der ersten Halbzeit mit 5 Toren gegen GWD Minden geführt und verliert dann am Ende mit 4. Also quasi ein Lauf von 9 Toren Unterschied, den Minden dann da hingelegt hat. Das ist ja dann auch vom Kopf her eine Sache, wo du dann denkst, oh, jetzt haben wir als nächstes Spiel das gegen Barling. Hätten wir vorher gern die 2 Punkte gegen Minden eigentlich noch mitgenommen, um uns da irgendwie so ein Polster zu erarbeiten.
Ja, sicher. Barling kommt ja nun mit der breiten Brust oder steht da mit der breiten Brust, ungeschlagen in 2014 zu sein. Das ist schon eine Sache. Und auch der Markus Gaugisch, der macht da einen ganz, ganz tollen Job. Und auch mit einer Bärenruhe, also wie der auch sachlich jetzt diesen Punkt in Hamburg analysiert hat und auch gesagt hat, gut, das war Zusatz, aber wir wissen ganz genau, es zählt jetzt der nächste Samstag gegen den Bergischen HC.
Gut, und du wolltest da, glaube ich, auch noch was zu sagen.
Ja, ich wollte vielleicht noch mal auf Minden zu sprechen kommen. Die haben ja auch dann so einen positiven Lauf irgendwie jetzt hingelegt und die hat das dann vielleicht nicht so schockiert mit diesem Rückstand beim BHC und dann drehen die so ein Spiel noch und die haben sich ja jetzt eben in den letzten Wochen da unten ja wirklich ein bisschen rausgekämpft und dieses Polster, was du gerade sagtest, was der BHC gerne hätte, haben die sich jetzt angelegt.
Es wäre zumindest sehr, sehr bitter aus BHC-Sicht, eben nach dieser tollen Hinrunde, muss man ja auch sagen. Und ich glaube, weil die Chancen, dieses Jahr in der Liga zu bleiben, sehr, sehr gut gewesen sind als Aufsteiger. Wir kommen mal in ganz andere Sphären, nämlich die Champions League. Da gab es die Auslosung und wir wollen mal auf die Paarungen gucken, die es da gegeben hat. Zaporozhye spielt gegen den THW Kiel, Aalborg spielt gegen Barcelona, war das Skopje gegen den HSV, dann haben wir Plotsch aus Polen, die spielen gegen West Brem, Velenje aus Slowenien trifft auf Paris. Celje gegen Flensburg, Metalurg Skopje gegen Kolding und Kielce gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wollen wir mal, weil wir die beiden Experten ja da haben, bisschen auf die Lose gucken. Ich denke, mit Celje ist man relativ zufrieden in Flensburg, oder Rufen?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt sind sie ja gerade in Slowenien gewesen im letzten Gruppenspiel. Vielleicht hätten sie sich deswegen dann lieber was anderes gewünscht. Aber es waren ja auch nur sozusagen drei Teams zur Auswahl. Und wenn man sich die drei anguckt, dann sind die Flensburger definitiv zufrieden. Kielce wollten sie mit Sicherheit nicht haben und nach Mazedonien in Skopje spielen, dann doch lieber gegen Celje, zumal sie ja noch ja, da eine Rechnung von 2004 aus dem Finale damals auch irgendwo noch offen haben.
Hamburg muss eben diese Reise nach Mazedonien antreten. Stefan, ist das sehr, sehr bitter, wenn man so eine tolle Vorrunde gespielt hat?
Es ist auf jeden Fall das Los, das in Hamburg kein Mensch haben wollte. Also gut, Zaporozhye mit der politischen Lage wäre auch unschön gewesen, aber Martin Schwalb hatte ja schon nach dem letzten Gruppenspiel gesagt, wenn er sich's aussuchen könnte, dann bitte nicht Skopje. Gut, auf der anderen Seite, man muss es nehmen, wie es kommt. Und das werden sie machen. Und ich sehe da eigentlich alle drei deutschen Vereine auch im Viertelfinale. Ich habe jetzt gesagt alle drei, weil beim vierten mit den Rhein-Neckar-Löwen gegen Kielce, das wird das spannendste Spiel des Achtelfinales werden, denke ich.
Ist auch, glaube ich, wie ich finde, die ja sportlich hochwertigste Paarung, die da im Achtelfinale dabei ist. Denkst du denn, dass das die Saison der Löwen ein bisschen kaputt machen könnte, wenn sie da ausscheiden? Ich meine, klar, Kielce hat eine gute Mannschaft, brauchen wir nicht drum rumreden, aber wenn man ins Final Four im Pokal kommt, wenn man in der Bundesliga relativ weit oben steht und scheidet dann trotzdem schon im Achtelfinale vielleicht aus, wäre das dann so ein Wermutstropfen?
Mit Sicherheit. Also ich denke mal, dass die Rhein-Neckar-Löwen sich auch Köln als großes Ziel auf die Fahnen geschrieben haben. Man weiß nicht, wie stabil die Löwen tatsächlich sind. Ich meine, in der Bundesliga haben sie jetzt auch gute Karten. Kiel hat vor einer Viertelstunde gemeldet, dass bei Rasmus Lauge tatsächlich ein Kreuzbandriss vorliegt, was denen die Saison auch noch deutlich verhageln kann. Aber andersrum formuliert, der THW kann mit solchen Dingen umgehen. Ob es die Löwen können, weiß ich nicht. Und da kann so ein Ausscheiden dann im Achtelfinale schon so einen Knacks geben. Und ich traue Flensburg sehr viel im DHB-Pokal zu. So, und dann, naja, von Vizekusen müssen wir jetzt nicht reden, aber drei Chancen und nichts wäre, denke ich, auch für die Löwen eine Katastrophe.
Rufen, bist du da bei Stefan oder hast du da eine andere Meinung?
Nee, bin ich im Prinzip bei ihm, weil ich am Freitag noch mit Thorsten Storm da in Hamburg gesprochen habe und was er so gesagt hat, das hörte sich für mich so ein bisschen so an. Natürlich, Kielce wollten die auch nicht haben, aber die schielen schon noch sehr auf die Meisterschaft und auch der Pokal ist denen sehr, sehr wichtig, weil für die Löwen immer noch so im Hinterkopf ist, diesen ersten nationalen Titel, den sie ja seit Jahren irgendwie haben wollen, den wollen sie auch nach wie vor unbedingt haben. Und also er sprach dann darüber und sagte, naja, unsere Fans, die würden, wenn sie sich das auswählen müssten, zu welchem Final Four sie denn fahren, dann würden sie eh lieber nach Hamburg fahren, weil da irgendwie mehr Potenzial drin steckt, als vielleicht jetzt in der Champions League. Und angesprochen auf die Meisterschaft, dass die im Grunde ja schon ein bisschen gelaufen wäre, da sagte er auch, nee, das sieht er gar nicht so, weil die Löwen noch gegen Kiel spielen und gut, da kannte er das Melsungen-Kiel-Ergebnis noch nicht. Umso mehr wird er jetzt vielleicht noch ein bisschen auf die Meisterschaft schielen. Also Ich weiß nicht, ob die Champions League bei denen vielleicht einfach nur so Zusatz in dieser Saison ist.
Ja, eben. Gerade wenn man vielleicht dieses Los hat, dann könnte man es eher verschmerzen. Und sollte man Kiel zu Hause schlagen in der Liga, wäre es ein Punkt. Also da ist auch noch alles drin. Das Torverhältnis, muss man ja auch mal sagen, ist in dieser Saison tatsächlich ausgeglichen, wo ja Kiel eigentlich jahrelang mit 500 Toren irgendwie, ja, das Maß aller Dinge war und da keiner rankommen konnte, auch was das Torverhältnis angeht. Was die anderen Paarungen betrifft, wen seht ihr da vorne? Stefan, fangen wir mal mit dir an. Ich denke, Saporosche gegen Kiel brauchen wir nicht drüber sprechen
Nee.
und Aalborg gegen Barcelona eigentlich auch nicht. Paris hat mich, muss ich sagen, in der Gruppenphase relativ enttäuscht gegen Villeigne. Was denkst du? Werden sie das trotzdem schaffen eigentlich?
Das werden sie locker machen. Also ich sehe es, das einzig offene Spiel ist für mich Mitalux Skopje gegen Kolding. Und das ist dann das Los, was in der nächsten Runde dann jeder haben will, beziehungsweise die, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann spielen ja die Gruppensieger dann gegen einen Sieger der Zweit- und Drittplatzierten. Das heißt, wenn sich der HSV oder der THW durchsetzen könnten, dann würden sie auf Metalurg oder Kolding treffen. Und das ist das Los, was man dann haben will, um dann schon mit einem Fuß im Bus nach Köln zu sitzen.
Rufen, sitzt du dann auch mit einem Bus in Richtung Köln oder mit einem Bus, sage ich schon,
Ja, mit einem Bein.
mit einem Bein in
Ja,
Richtung
also
Köln?
genau, also Flensburg wird sich auch durchsetzen, das glaube ich auch ganz bestimmt und auch Hamburg und Kiel, die Löwen nicht, da lege ich mich auch fest. Ja, und dann Paris bleibt dann noch, Veszprém, Barcelona, also Barcelona ist vielleicht so ein Los, was Flensburg gerne hätte, weil in Barcelona ist die Halle eigentlich immer leer. Da die haben nicht so richtig diesen Heimvorteil, zumindest nicht im Vergleich mit irgendwie Veszprém oder auch Kiel, Hamburg. Also in Barcelona, da kann man durchaus ein gutes Ergebnis erzielen und dann mit einer guten Leistung kann man die auch zu Hause schlagen.
Das meinst du, ja? Also für mich ist ja Barcelona nach wie vor der absolute Top-Favorit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht, wer die im Moment schlagen könnte, gerade in zwei Spielen, weil die haben schon eine Truppe da sich zusammengebaut. Also mein lieber Mann, das ist schon absolutes Top-Niveau da mit Karabatic, Lazarov, Rutenka. Das ist, also wenn man alleine da nur auf den Rückraum schaut, schon Niveau, was ich im Moment bei keiner anderen Mannschaft weltweit sehe.
Ich bleibe aber dabei, dass also in Barcelona kannst du, glaube ich, ein gutes Auswärtsergebnis erzielen. Die haben ja jetzt auch noch nicht so Mannschaften gehabt, die denen mal gefährlich werden konnte. Okay, Paris hätte das eigentlich machen sollen, aber wenn die deutschen Mannschaften da kommen, die bringen ja doch noch mal eine andere Qualität mit. Und wenn du in Barcelona ein vernünftiges Ergebnis hinlegst, dann bleibe ich dabei, dann kannst du die zu Hause auch schlagen.
Das sehe ich ganz genauso. Und nicht zuletzt der HSV hat, es war ja jetzt dann doch 2013, also im vergangenen Jahr, gezeigt, was man mit einer konzentrierten Leistung auch über 2 Tage hinweg erreichen kann.
Gut, also ihr seid da relativ optimistisch. Ich bin einigermaßen erstaunt, denn ja, Barcelona, also das ist für mich der Top-Favorit. Ich will auch gerne mal kurz über die Champions League der Frauen sprechen. Und bitte erschreckt jetzt nicht. Ich weiß, ihr seid beide nicht unbedingt die Frauenhandball-Experten. Ich wollte es zumindest kurz erwähnen, ohne jetzt da groß ins Detail zu gehen, denn der Thüringer HC ist tatsächlich nach 4 Spieltagen Tabellenführer in seiner Gruppe. Und auf dem besten Weg ins erste Final Four der Frauen nach Budapest einzuziehen, das wäre natürlich ganz grandios aus deutscher Sicht. Aber ich glaube, wir vertagen das besser auf nächste Woche, wenn der Kollege Stein wieder mit dabei ist. Denn der ist ja unser anerkannter Experte. Ich bedanke mich, denn wir sind am Ende unserer Runde angelangt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid heute. Es gibt natürlich wie immer noch ein Interview, beziehungsweise dieses Mal sogar zwei. Mit Markus Krauthoff, dem Co-Trainer der Kadetten Schaffhausen, und mit Gerd Butzek, dem Geschäftsführer des Forum Club Handball. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind sofort wieder zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Ja, da sind wir wieder mit unserem Interviewteil hier bei Kreisab auf Sportradio 360 und ich habe einen Gast aus der Schweiz, Markus Krauthoff. Hallo, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Ja, Kraudi, du bist Co-Trainer bei den Kadetten Schaffhausen und jetzt schon relativ lange in der Schweiz unterwegs, erst als Spieler und jetzt auch als Trainer. Ist es schon zweite Heimat geworden?
Ja, absolut, das kann man sagen. Ich meine, es sind jetzt diese Saison das 10. Jahr und da gewöhnt man sich dann schon an die Gepflogenheiten der Einwohner in der Schweiz. Und ansonsten kenne ich natürlich dann auch den Handball in der Schweiz sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier auch noch neben dem Handball ein anderes Standbein mir aufgebaut im Bereich der Personalberatung. Und man kann sagen, ich bin schon sehr gut verankert hier.
Wo du gerade gesagt hast, du kennst das Niveau bzw. den Schweizer Handball sehr gut. Wie hoch ist denn das Niveau des Schweizer Handballs im Moment?
Ja, das ist immer eine sehr gute Frage. Also ich sag mal, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich sag mal, die ersten 3-4 Teams der Liga, die könnten in der ersten Bundesliga mitspielen. Allerdings, ich sag mal, Mittelfeld, Kadettenfahrt, die Winterthur, die würden sicher im Mittelfeld irgendwo da, also sicher die Klasse schaffen, gehe ich von aus. Aber die anderen beiden Teams, wir sind ja insgesamt 10 in der Liga und dann 2 Teams, die würden vielleicht auch so mit gegen den Abstieg spielen, kann man sagen. Und der Rest würde sich dann sicherlich im Zweitliganiveau bewegen.
Für alle, die sich jetzt auch im Schweizer Handball nicht so gut auskennen, wie ist es denn da auch mit der Ausländerregelung? Wie ist der Nachwuchs aufgestellt in der Schweiz? Gibt es da zumindest die Perspektive, dass der Schweizer Handball in den nächsten Jahren mal eine fortschrittliche Entwicklung macht? Oder ist das überhaupt nicht abzusehen im Prinzip?
Also wir haben natürlich in der Schweiz einen sehr, sehr guten Fortschritt mit der Jugend gemacht. Die U19, U21 haben gute Erfolge feiern können, international, mit dem Trainer Michael Suter, der auch gleichzeitig der Leiter der Swiss Handball Akademie in Schaffhausen ist, die ja auch schon seit knapp 2 Jahren installiert ist. Die Entwicklung ist sehr professionell. Man nimmt sich natürlich auch als Beispiel viele deutsche Vereine, die auch so eine Akademie haben. Aber ich denke mal, wir haben in Schaffhausen auch ein gutes Zentrum im Akademiebereich. Da gibt es gute Zimmer für die Jungs. Es wird auch wirklich darauf geachtet, wie die schulischen Leistungen sind. Der Trainingsplan ist für jeden Einzelnen klar abgestimmt und man sucht da schweizweit auch nach Talenten. Es ist noch nicht so weit fortgeschritten, wie das zum Beispiel beim DHB der Fall ist, aber die Entwicklung und auch die Ergebnisse zeigen, dass da eine wunderbare Entwicklung nach vorne ist. Und wir sehen ja auch aktuell zum Beispiel Spieler wie Andi Schmid, die aus der Schweiz kommen, Manuel Lininger, die in der deutschen Bundesliga Fuß gefasst haben, sind alle sehr, sehr gute Spieler und ich denke mal, in Zukunft wird da auch noch einiges kommen.
Ihr seid aber schon in Schaffhausen mehr oder weniger dann das Vorzeigemodell für den Schweizer Nachwuchshandball. Hört sich zumindest so an.
Ja, absolut. Ich meine, die Swiss Handball Academy ist dort verankert. Wir haben dort, vor knapp 2 Jahren wurde dort die BBC Arena gebaut unter Federführung von Giorgio Bär, unserem Präsidenten bei den Kadetten Schaffhausen. Und es ist wirklich ein wunderbares Zentrum mit allem, was das Sportlerherz, das Handballsportlerherz begehrt. Es gibt ein richtiges Internat. Es gibt auch quasi so ein zweistöckiges Hotel. Dabei gibt es viele, viele Trainingsmöglichkeiten mit einer Dreifachsporthalle. Und wenn man die Arena umbaut, haben auch knapp 3.500 Menschen Platz darin. Eine Bar gibt es in der Arena. Die Spieler haben von der ersten Mannschaft haben ihre eigene Kabine, ihre eigenen Räumlichkeiten. Und das ist wirklich, wie du schon sagst, auch ein Vorzeigemodell in der Schweiz. Nicht nur in der Schweiz, ich denke mal, da kann man auch sogar Europa zu zählen.
Ja, das hört sich ja auf jeden Fall sehr, sehr professionell an. Da kann man nur den Hut ziehen davor, dass ihr da so ein schönes Projekt hingestellt habt. Du bist ja in der Schweiz auch, sag ich mal, relativ spontan angekommen vor 9, fast 10 Jahren. Kannst du dich denn noch erinnern, wie der erste Kontakt da gewesen ist? Und ich meine, wir können ja jetzt unter uns drüber sprechen. Waren es die Millionen Schweizer Franken, die dich gelockt haben?
Nee, da muss ich alle leider enttäuschen. Es waren nicht die Millionen Schweizer Franken. Es hatte sich so ergeben, dass ich in den letzten Jahren in Deutschland schon ein wenig Pech hatte, muss ich sagen, mit der Vereinswahl. Weil die Vereine, zu denen ich ging, war finanziell, was ich im Nachhinein immer erfahren musste, eher weniger stark und ich hatte oft immer, musste ich auf meinen Lohn quasi warten. Und zuletzt war es dann eben Vorlingen, wo ich ein wunderschönes Jahr hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine sensationelle Mannschaft, ein wunderbarer Teamgeist und es hat richtig Spaß gemacht, auch mit dem damaligen Trainer, der jetzt Nationaltrainer Schweiz ist, Rolf Brack. Und mir wurde dort halt relativ spät dargelegt, dass es mit mir nicht weiterginge. Das war dann so März, April Zeit und natürlich habe ich auch lange gewartet, aber dann war halt nicht mehr viel möglich auf dem Markt und da ich schon mal irgendwo in der südlichen Region war, kam natürlich die Anfrage aus der Schweiz, aus Luzern damals, das war Stans und ich habe mir das angehört, habe mir das angesehen und habe gedacht, ja gut, ich probiere es einfach mal. wusste natürlich, dass es nicht die Top-Adresse in der Schweiz ist, aber ich habe mich dann da ein ganz gutes Jahr gespielt in Stans damals. Das war Kontakt über meinen Berater, über Jochen Bergener, ging das auch mit und das hat dann ganz gut funktioniert und ich habe ein gutes Jahr gespielt und kam direkt nach diesem Jahr dann zu den Kadetten Schaffhausen, wo ich dann auch zweimal Meister wurde und dann hat das alles seinen Weg genommen, ganz einfach.
Was hattest du denn damals für Bedenken eventuell, auch vielleicht der Schweiz gegenüber, wo du jetzt sagst, das ist ja ganz anders, als ich mir das damals vorgestellt habe?
Ja gut, ich hatte schon drüber nachgedacht, wenn ich jetzt in die Schweiz gehe, es muss natürlich erstmal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich bin dann natürlich erstmal Ausländer. Die Deutschen in der Schweiz ist auch immer so ein Thema, hat man ja auch in der kurzen Vergangenheit mitbekommen, wie diese Volksabstimmung gelaufen ist. Das schlägt aber meiner Meinung nach auch viel höhere Wellen, als es in Wirklichkeit ist. Es ist hier alles viel ruhiger, als es jetzt im Ausland wahrgenommen wird. Aber ansonsten war es so, dass ich da halt gut aufgenommen wurde. Man musste halt, es war die Innerschweiz und da musste man halt schon mit Leistung überzeugen, damit man da auch ein gewisses Standing hat. Im Endeffekt muss man das natürlich in jeder Mannschaft, wenn man neu ist, aber das hat ganz gut funktioniert und wie gesagt, mir gelang eine sehr gute Saison und somit wurden dann die Kadetten hellhörig und ich hatte meine damalige Freundin, die kam dann auch öfter in die Schweiz runter und auch beruflich ist es dann, wie sich das jetzt hier im Nachhinein rausgestellt hat, natürlich auch sehr gut und lukrativ geworden. Hat sich dann für mich gelohnt eben.
Ja, kann man, glaube ich, in der Schweiz ganz gut arbeiten, denke ich. Ist alles sehr, sehr professionell, habe ich auch, wenn ich mal mit Schweizern zu tun hatte, auch mit den Kadetten selbst, im Rahmen anderer Projekte immer wieder erfahren, dass das doch alles sehr, sehr ordentlich läuft. Kommen wir mal ein bisschen aufs Sportliche zu sprechen. Wir haben ja jetzt über die Sachen abseits des Handballfeldes mehr oder weniger bisher nur gesprochen. Hast du dir damals schon gedacht, ich möchte gerne im Handball bleiben, nachdem ich mal die Schuhe an den Nagel hänge?
Ja, ich denke schon. Also ich habe das jetzt über 15 Jahre als Profi gemacht. Ich meine, ich bin nie irgendwo in einer Nationalmannschaft oder so gewesen, aber ich habe sehr, sehr viele erfahrene, gute Trainer, aber auch Spieler kennengelernt, wo ich mir auch, wie gesagt, ein gewisses Know-how aufgebaut habe in diesem Sport. Und ich fand es ein bisschen schade, das einfach wegzuwerfen und zu sagen, nein, ich habe jetzt 15 Jahre das gemacht und dann höre ich einfach mal, Punkt, höre ich damit auf. Ich werde jetzt vielleicht auch in Zukunft sogar meinen A-Schein machen in Deutschland. Ich hoffe, das funktioniert von den Zeiten her und möchte auf jeden Fall auch im Trainerbereich bleiben, besonders jetzt auch mit Markus Bauer zusammen, hat mich das schon sehr inspiriert. Ich habe schon einiges von ihm lernen. Aber er ist halt auch jemand, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann und besonders ist er auch jemand, der zuhört. Und das erste Jahr nach dem aktiven Spielen ist schon relativ schwierig, aber ich habe halt das Glück, dass ich ab und zu noch bei unserer zweiten Mannschaft mal aushelfen kann. Ich habe sogar diese laufende Saison hatte ich sogar im Europacup noch helfen können gegen die Recken aus Hannover, durfte ich mitspielen, weil unsere Kreisläufer krank oder sagen wir verletzt waren. Und das sind so schöne Sachen, wo ich sagen kann, das ist dann ein guter Abschluss. Da habe ich ein weinendes und ein lachendes Auge.
Jetzt hast du gerade schon ein bisschen erwähnt, wie die Zusammenarbeit mit Markus Bauer ist. Wie kam denn der Kontakt zustande? Habt ihr damals in Wallau noch zusammengespielt? Kanntet ihr euch daher noch?
Nein, wir haben oft gegeneinander gespielt. Ich hatte auch damals nach Solingen ein Angebot eben von Lemgo vorliegen. Ja, hatte mich eben aus Gründen dagegen entschieden, weil ich dachte, gut, hinter Christian Schwarzer zu spielen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zum Zug zu kommen. Ob das eine richtige oder falsche Entscheidung war, das möchte ich jetzt auch gar nicht mehr groß kommentieren, weil Entscheidungen fallen so, wie sie fallen sollen, meiner Meinung nach. Und da kannte er mich natürlich auch. Und wir haben auch in der Bundesliga oft gegeneinander gespielt. Zusammen gespielt haben wir leider nie, was ich gerne gemacht hätte. Aber er hat halt auch ein Jahr in Fadi Winterthur, oder sagen wir mehr 8-9 Monate, war er Trainer bei Fadi. Da wollte er mich auch schon als Spieler haben. Hatte irgendwie aus finanziellen Gründen irgendwie nicht funktioniert, weil es auch relativ spät war für Entscheidungen für Fadi Winterthur. Aber so kannte man sich halt. Und als er dann letzte Saison beim Playoff-Spiel zugeguckt hat, als wir gegen Kadetten Schaffhausen gespielt haben, im Halbfinale mit Fadi Winterthur, kam er auf mich zu und fragte, Kraudi, hör mal, was machst du eigentlich nächste Saison? Und ich sagte, ja, richtig fixiert ist eigentlich noch gar nichts. Mich würde interessieren, was du denn im Schilde führst. Ja, und dann kam eins zum anderen. Dann hat er mir erzählt, er sucht noch einen Co-Trainer und jemanden, der sich auch in der Schweiz gut auskennt. Und heute kann man sagen, die Chemie zwischen uns beiden stimmt einfach, der Humor, aber auch kann man sich mal sagen, wenn man irgendwo ein bisschen was nicht stimmt. Und dann macht das halt Spaß. Das ist halt vernünftig.
Ich bin schockiert. Du sagst schon Chemie, obwohl du aus Gummersbach kommst. Ne? Da sieht man, wie verwurzelt du quasi schon da unten bist. Wir wollen mal auch ein wenig über die täglichen Aufgaben sprechen, die du im Training übernimmst. Denn es ist vielleicht ein bisschen mehr, als das ein normaler Co-Trainer macht, oder? Das ist ja schon so, dass Markus Bauer auch teilweise beim DHB irgendwie unterwegs ist. Bist du da mehr verantwortlich, als das vielleicht ein normaler Co-Trainer ist? Hast du auch das Gefühl, du kannst mehr Einfluss nehmen auf die einzelnen Spieler, natürlich auch in Absprache mit Markus?
Ja, ist genauso wie du sagst. Ich kann es so bestätigen. Das war auch am Anfang eben der große Gedanke. Ist es so, dass Crowdy das auch schon übernehmen kann? Haben die Spieler ausreichend Respekt? Markus ist wirklich viel unterwegs mit dem DHB. Er ist viel bei Sichtungen. Er ist natürlich mit seiner Mannschaft, ist er auch wirklich auf Lehrgängen. Dann macht er auch noch vom DHB allgemein vieles. Und dann ist er wirklich auch pro Monat, kann man sagen, 3, 4, 5 Tage im Schnitt sicher nicht da. Und da sprechen wir uns ab. Da sagen wir, was machen wir im Training? Dann schauen wir, wie ist gerade der Ablauf? Er lässt mir freie Hand. Er gibt den Inhalt, gibt er vor. Und dann lässt er mir freie Hand, was wie der Inhalt auszusehen hat. Und also wir sind da die ganze Zeit im Kontakt. Das ist eigentlich, ich sage mal, so eine Partnergeschichte, weil ich bin auch froh, dass er halt sehr, sehr viel Wert auf meine Meinung legt und er zeigt mir das auch ganz klar. Aber umgekehrt ist es natürlich so, er hat das letzte Wort, er hat das Sagen und das finde ich auch gut so, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du hast ja eben schon angesprochen, du möchtest vielleicht den Arschern dann auch in Deutschland machen. Liebäugelst du vielleicht irgendwann da mal in der zweiten Bundesliga, in der Bundesliga vielleicht irgendwie an der Seitenlinie zu stehen? Oder hast du gesagt, für dich jetzt selbst ist die Schweiz eigentlich die Heimat geworden und da möchte ich eigentlich bleiben?
Nee, meine Konstellation ist eben diese, dass meine zukünftige Lebensgefährtin und meine kleine Tochter, die sind halt in Gummersbach. Gummersbach ist meine Heimat. Ich gebe es auch zu, ich habe hier und da mal Gespräche mit Gummersbach gehabt, was Handballakademie etc. anging. Das war in der Vergangenheit so. Das wurde dann eben jetzt erstmal ein bisschen wieder auf Eis gelegt. Ich meine, du weißt selber, wenn man von da, wo man herkommt, wo man die Wurzeln hat, da bleibt auch ein Teil vom Herz liegen. Und ich denke mal, das sollte man nicht vergessen. Eben meine ganze Familie ist noch in Gummersbach, die ich habe, besonders jetzt eben Kind und Tochter. Und ich denke schon, dass ich mir vorstellen kann, auch irgendwann mal wieder sicher zurückzukehren, weil ich denke, das gehört auch dazu, dass man die Familie hat und dass man die Familie um sich hat. Und ich merke jetzt auch schon, gerade mit Kind wird es immer wieder ein bisschen schwieriger. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wir uns da ganz gut arrangieren können. Warum ich die Familie anspreche, einfach weil ich sage auch, diese Work-Life-Balance, die muss man einfach haben. Ich bin quasi in der Schweiz, das ist mein Arbeitsort. Wochenends bin ich dann eigentlich mehr oder weniger in der Heimat zu finden.
Wer weiß, vielleicht Markus Krauthoff irgendwann der nächste Erfolgstrainer des VfL Gummersbach. Es wäre ja schön, wenn die es nochmal in die richtige Erfolgsspur schaffen würden, jetzt auch mit der neuen Halle. Apropos Sport, welche sportlichen Ziele habt ihr denn mit den Kadetten noch in dieser Saison? Ihr seid nicht in der Champions League dabei gewesen, nachdem ihr ja jahrelang im Prinzip da eigentlich Dauergast gewesen seid.
Ja, und ich denke da auch ganz sicher, dass wir nächstes Jahr wieder Gast sein werden in der Champions League und ich hoffe nicht nur Gast, sondern auch, dass wir da mitspielen und auch vielleicht mal so einen Achtelfinalplatz wieder erreichen. Momentan sieht es ganz gut aus. Wir haben jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Fadi Winterthur. Fadi Winterthur hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Wir befinden uns in der Schweiz momentan in der Finalrunde. Da gibt es noch 4, 5 Spiele. Dann gehen die Playoffs los. In den Playoffs spielen die ersten 4 Mannschaften. Halbfinale, Finale. Best-of-5-Serie ist das. Und wer das gewinnt, ist Meister und automatisch in der Champions League dabei. Und ganz ehrlich, das ist unser gewolltes Ziel. Wir wollen dieses Jahr wieder den Meistertitel holen, damit wir auch in der Champions League spielen können.
Was hältst du denn, wo du es ja jetzt auch jahrelang mitbekommen hast, überhaupt von diesem Playoff-System?
Ja, es ist natürlich so, dass bis zu den Playoffs ist es immer so ein bisschen mit der Spannung aufrechtzuerhalten schwierig. Da gibt es erstmal eine Qualifikationsrunde, Doppelrunde der ersten 10 Mannschaften. Dann wird diese Liga gesplittet auf 6 oben, 4 unten. Und die ersten 6 spielen die Finalrunde nochmal in der Doppelrunde aus. Und da unter denen machten sich dann die ersten 4 eben, die differenzieren sich. Und unten ist eine Abstiegsrunde. Die letzten beiden spielen dann gegen den Abstieg quasi. Und die ersten 4 spielen dann nochmal diese Playoffs aus. Also das Playoff-System ist natürlich sehr lukrativ, weil du kommst auch auf eine gewisse Anzahl Spiele pro Saison, trotz nur 10 Mannschaften. Nachteil ist, du spielst halt sehr oft gegen die gleichen oder ähnlichen Mannschaften, kennst die Leute dementsprechend natürlich auch sehr gut, sollte man meinen. Und die Spannung in so einem fünften Spiel, wo es dann wirklich darum geht, Meister zu werden, ja oder nein, ist halt dann schon sehr schön, weil dann kommen auch wirklich Leute in die Halle, dann ist auch wirklich Spannung in der Halle, dann muss man auch auf den Punkt abrufbar sein. Was vorher war, zählt dann alles nicht mehr. Die Punkte zählen nicht mehr, sondern es geht dann wirklich nur noch Angesicht um Angesicht, wie man sich den Punkt erspielt hat oder die Stellung erspielt hat. Und ja, es gibt Pros und Kontras. Für die Spannung in der Schweiz sind die letzten Spiele halt schon sehr, sehr spannend.
Also, ich merke schon, Crowdy, es geht dir relativ gut da in der Schweiz. Wir wünschen dir natürlich weiterhin da sehr, sehr viel Erfolg. Ich danke dir für deine Zeit. Wir sind dann gleich zurück. Dann haben wir noch ein Interview mit Gerd Butzek vom Forum Club Handball. Bis gleich.
Ja, wir sind zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360 und ich habe einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn bisher hatten wir immer Spieler oder Trainer und dieses Mal ist es ein Manager bzw. Geschäftsführer. Ich begrüße herzlich Gerd Butzek vom Forum Club Handball. Hallo Gerd.
Hallo Sascha, herzlich willkommen.
Ja, wir wollen ein wenig auch die Gruppe bzw. das Forum Club Handball, was ihr ja habt, hier ein wenig vorstellen, weil viele sicherlich nicht wissen, was das genau ist. Kannst du mal in ein paar Sätzen erklären, worum es sich genau handelt?
Also in ein paar Sätzen ist das sicherlich schwierig. Man muss sicherlich da mit der Group Club Handball beginnen, die 2006 gegründet wurde. 2006 war eine sehr schwierige Situation im Handball im Allgemeinen. Das Verhältnis der Clubs zur Europäischen Handballföderation und zur Internationalen Handballföderation war belastet durch einige Entscheidungen, die die ERF und die IHF getroffen hatten. Insbesondere ging es damals um die Zentralisierung der Marketingrechte und Fernsehrechte, was die Champions League angeht. Es ging des Weiteren um ein neues Qualifikationssystem für Europameisterschaften. Es wurden Gruppen eingerichtet und diese Gruppen bedeuteten natürlich für die Clubs, dass sie die Spieler erheblich länger für die Nationalmannschaft abstellen mussten. Gleichzeitig hat die IHF das Olympia-Qualifikationsturnier eingeführt. Das wiederum bedeutete, dass die Spieler von den Clubs für dieses Olympia-Qualifikationsturnier abgestellt werden müssten, also weitere Tage, die die Clubs auf die Spieler verzichten müssen. Das kulminierte in dem Jahr 2008 und im Jahr 2008 haben die Clubs die deutschen Spieler 125 Tage an die Nationalmannschaft abgestellt und das sind mehr als 4 Monate. Und das alles wurde 2006 deutlich. In diesem Jahr hat dann der Präsident der Handball-Bundesliga, das war damals Bernd-Uwe Hildebrand, gesagt, dass es so nicht weitergeht. Wir müssen da etwas gegen unternehmen und er hat mich gebeten, die Group Club Handball ins Leben zu rufen. Das war auch wiederum nicht ganz einfach. Wir hatten ja sozusagen keine Vorbilder, wenn man mal von der G14 im Fußball absieht. Wir haben uns dann auch an der G14 im Fußball orientiert und haben mit 14 Clubs aus, ich glaube, 9 Ländern begonnen. Diese 14 Clubs haben ihre Interessen formuliert und haben gemeinsam die Gründung von der Group Club Handball beschlossen. Die Group Club Handball hat dann nach ihrer Gründung Kontakt aufgenommen zur Europäischen Handballföderation und zum Welthandballverband. Mit dem Welthandballverband gestaltete der Kontakt sich relativ kurz. Auf unseren Vorschlag der IHF Hilfe zur Verfügung zu stellen, was die Interessen von Clubs angeht, bekamen wir einen Brief, wo drin stand, dass die IHF leider mit den Clubs nicht kommunizieren kann, will, weil es die Clubs gemäß den Statuten des Weltverbandes nicht gab, / gibt, denn das ist bis heute immer noch so. Das war dann die Grundlage für die IHF, eine Kommunikation mit den Clubs abzulehnen. Bei der EHF war die Situation deutlich besser. Die EHF hat von Anfang an und eigentlich bis heute immer zur Kommunikation mit den Clubs zur Verfügung gestanden. Allerdings war die Einstellung der EHF zu den Clubs in 2006 eine deutlich andere, als sie es heute ist. Im Jahr 2006 war die EHF der Ansicht, dass die Champions League das Eigentum der EHF ist und die Clubs keinerlei Einflussmöglichkeiten oder auch nur haben sollten, beziehungsweise Informationen über die Finanzen der Champions League bekommen sollten. Das alles war 100% Eigentum der EHF, was natürlich so nicht richtig ist und was wir klarstellen mussten. mussten. Das waren so die Anfangsmonate, Jahre der Clubvertretung, also der Group Club Handball. Ich könnte jetzt einfach noch so unendlich weitererzählen. Ich weiß nicht, wie du das möchtest, ob du möchtest, dass ich weitererzähle oder ob du zwischendurch mal eine Frage stellen möchtest.
Eine Frage zwischendurch wäre sicherlich nicht schlecht, denn man sieht gerade schon auch den Unterschied zwischen Weltverband und europäischem Verband. Vielleicht kannst du mal kurz darlegen, vielleicht wirklich kurz, weil ich glaube, für die Zuhörer ist es ein bisschen schwierig, die ganzen Informationen zusammen zu verarbeiten. Warum ist denn Forum Club Handball so wichtig für den Handballsport und die Vereine? Und warum funktioniert es mit dem europäischen Handballverband deutlich besser als mit der IHF?
Man muss sich das so vorstellen, dass die EHF und die IHF ja die Werte der Clubs verwalten, organisieren und verwenden. Die Cluborganisation Forum Club Handball übt eine Kontrollfunktion aus. Eine Kontrollfunktion gegenüber der EHF und der IHF. Wir kontrollieren, wie die EHF und die IHF mit den Möglichkeiten, die sie haben, durch die Organisation von Europameisterschaften und Weltmeisterschaften umgehen. Das ist natürlich in unserem Interesse, weil wir eine gute Europameisterschaft und eine starke Europameisterschaft und auch eine starke Weltmeisterschaft haben wollen. Aber natürlich wollen die Clubs auch an dem finanziellen Erfolg einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft beteiligt sein. Bis 2006 oder sogar bis 2008 hat weder die EHF noch die IHF irgendwelche Zahlungen an die Clubs, Entschädigungszahlungen geleistet. Das hat sich mit unserer Arbeit nach viel, viel Mühe und viel Aufwand, das könnte ich jetzt hier alles im Detail aufführen, hat sich das verbessert. Es hat sich verbessert in der Form, dass es mit der EHF eine schriftliche Regelung gibt über Abstellungsgebühren von Spielern zu Europameisterschaften, über Versicherungsleistungen, die die EHF erbringt. Es hat sich auch mit der IHF teilweise verbessert, denn die IHF zahlt nun auch Abstellungsgebühren für Spieler, die zur Weltmeisterschaft gehen. Allerdings gibt es mit der IHF keinerlei schriftliche Vereinbarung darüber, sodass es sich hierbei normalerweise um Geschenke oder um irgend so etwas wie Geschenke handelt. Es sind Zahlungen, die nicht vereinbart sind, die sogar im Widerspruch zu den Statuten des Weltverbandes stehen. Denn in den Statuten des Weltverbandes steht drin, dass die Clubs keinerlei Entschädigung für die Abstellung von Nationalspielern bekommen. Das heißt, das Forum Club Handball übt eine Kontrollfunktion aus. Wir gucken den Verbänden ein bisschen auf die Finger und wir versuchen, die Interessen der Clubs gegenüber der EHF und der IHF so gut wie es geht zu vertreten.
Wir haben es jetzt schon ein bisschen angerissen mit dem eher schwierigen Verhältnis zur IHF. Wo ist denn das Problem in der Kommunikation mit dem Welthandballverband? Und du hast gerade auch darüber gesprochen, dass es eine Vereinbarung gibt, beziehungsweise eher ein Geschenk seitens der IHF. Ist es möglich, in den nächsten Jahren dahingehend etwas zu verändern, dass es zu einer schriftlichen Vereinbarung wird, oder siehst du das eher negativ?
Es ist schwierig. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Dinge versucht, um mit der IHF auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wir waren sogar mal so weit, dass der Präsident uns ein Memorandum of Understanding, so wie wir das mit der EHF haben, in Aussicht gestellt hat. Das ist dann aber wieder zurückgezogen worden seitens der IHF. Ich glaube nicht, momentan Stand heute, dass die IHF bereit ist, mit uns eine derartige Vereinbarung zu treffen. Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, die IHF zu verklagen, um die Ziele, die wir unserer Meinung nach berechtigterweise haben, zu erreichen.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt eine Anklage eingereicht. Wann wird es Verhandlungen geben und wann rechnest du mit Ergebnissen, was das angeht?
Ja, also das Forum Club Handball unterstützt eine Klage von 17 Bundesligisten, die gemeinsam den DHB und die IHF verklagen. Eine erste Verhandlung hat bereits stattgefunden. Die Klage wurde am 2. April 2013 eingelegt. Sowas ist natürlich eine langwierige Geschichte. Der nächste Gerichtstermin ist auf den 12. März 2014 terminiert und wir hoffen, dass sich durch den Prozessverlauf unsere Verhandlungsposition gegenüber der IHF verbessern wird. In der Vergangenheit war es leider so, dass Schreiben von uns unbeantwortet geblieben sind und auch eine Einladung zu einem Treffen, das wir organisieren wollten, zusammen mit dem Präsidenten der Europäischen Handballföderation, dem Präsidenten der Europäischen Ligavereinigung und der Spielervereinigung. Derartige Schreiben und Einladungen sind einfach seitens der IAF unbeantwortet geblieben und das ist natürlich für uns sehr unbefriedigend.
Das ist ja dann in dem Zusammenhang ein relativ klares Zeichen von der IAF, muss man sagen. Jetzt gab es zuletzt die Meldung, dass ein neuer Rekord-TV-Deal eingefädelt wurde mit Al Jazeera, die, glaube ich, mittlerweile in Europa auch als Bein TV unterwegs sind, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das für euch etwas Positives? Sind das Argumente, mit denen ihr arbeiten könnt, weil ihr sagen könnt, ihr habt ja jetzt nun mehr Geld zur Verfügung? Oder ist das was, was für euch in den Verhandlungen gar keine Rolle spielt?
Zunächst mal muss man es sagen, dass die Zahlen, die da im Raum stehen und die ja auch von der IAF nicht dementiert werden, dass die für Handball sehr positiv sind. Und da muss man der IAF halt bescheinigen, dass sie einen guten Job gemacht hat. Es handelt sich ja nicht nur um die 100 Millionen aus dem Al Jazeera-Deal, sondern weitere 20 Millionen, die Katar für die Marketingrechte an der WM 2015 gezahlt hat. Und da kommen dann weitere Summen hinzu für Olympia, für die Frauen-WM in Dänemark. Das sind Riesensummen und das Problem ist, dass viel von dem Geld versandet, sage ich mal etwas vorsichtig formuliert, und die Clubs keinerlei Ansprüche auf einen Teil dieser Gelder haben. Was die IHF halt macht, gemacht hat bei den letzten beiden WMs, ist ein Betrag von 1 Million Franken an die Clubs zu verschenken. Einen Rechtsanspruch darauf haben die Clubs aber nicht. Und genau das ist das Problem. Wir sehen immer wieder, dass bei den IAF-Kongressen neue Nationen auftauchen, wo wir große Zweifel haben, ob die überhaupt Handball spielen. Und das letzte Beispiel war Tuvalu, irgendwo in Polynesien, ein Land mit 10.000 Einwohnern, die mit 4 Leuten beim Kongress sind. Aber ich bezweifle, dass in Tuvalu irgendjemand Handball spielt. Das sind sehr schöne, bunte Beispiele, von denen es viele gibt. Und wir würden uns halt wünschen, dass die Gelder investiert werden in die Entwicklung des Handballs. Aber ich sehe nicht, dass der Handball in England zum Beispiel, Großbritannien oder in Amerika irgendwelche wesentlichen Fortschritte macht. Und hier sehe ich deutlich eine Aufgabe der IHF, die von der IHF nicht wahrgenommen wird.
Jetzt sind 120 Millionen Schweizer Franken insgesamt, muss ich sagen, für den Handball Summen, die mich mit den Ohren schlackern lassen. Also ich habe natürlich auch mich im Vorfeld dieses Gespräches ein wenig informiert, was die Zahlen angeht. Und das sind wirklich Summen, die für den Handball eigentlich unglaublich sind, wenn man das auch mal, sag mal, mit der Zeit von vor 10 Jahren vergleicht, ein unglaublicher Quantensprung. Warum ist es denn nicht möglich, seitens der IAF zu sagen, wir stellen da Gelder zur Verfügung für die Spieler, die von den Clubs ja eigentlich 12 Monate im Jahr bezahlt werden? Das ist uns irgendwie zu fein oder das möchten wir einfach nicht. Wir möchten das Geld lieber, wie du formuliert hast, versanden lassen. Kannst du dazu etwas sagen und vor allem vielleicht mal den Vergleich aufzeigen, weil du das sicherlich ja weißt, wie ist das denn im Fußball geregelt? Weil ich denke, viele unserer Zuhörer können mit dem Beispiel vielleicht ein bisschen mehr noch anfangen.
Im Fußball ist natürlich erstmal sehr, sehr viel mehr Geld im Spiel. Das macht die Sache deutlich einfacher. Ich habe relativ engen Draht zu meinen Kollegen vom Fußball und ich weiß, dass im Fußball große Summen in die Entwicklung des Fußballs weltweit gesteckt werden. Im Handball hat man mit Hassan Mustafa einen Präsidenten, der auf der einen Seite es schafft, sehr gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen herzustellen, der auf der anderen Seite es aber nicht schafft, die Gelder sinnvoll auszugeben, Transparenz herzustellen und die beteiligten Parteien, die Stakeholder, wie das im Englischen immer so schön heißt, in die Dinge einzubinden. Die IHF ist sicherlich ein Organismus, der sehr stark durch die Person des Präsidenten bestimmt wird, wenn ich das mal so vorsichtig formuliere.
Das ist ja dann im Fußball nicht anders, ne? Müssen wir ja auch an der Stelle dazu sagen. Da haben wir nämlich eine Summe im Moment, die auch im Zusammenhang mit dieser Geschichte und eurer Anklage gegen die IHF bzw. auch die Liga sicherlich interessant ist. Und zwar zahlt die FIFA Real Madrid pro Tag ab dem 28. Tag, wenn mich nicht alles täuscht, für die Verletzung von Sami Khedira 20.000 Euro täglich. Warum geht das da und warum geht das bei der IHF nicht? Also natürlich, die Summen sind immens hoch, das können wir nicht vergleichen, aber es geht ja mehr um den Grundsatz.
Das ist eine Forderung, die wir schon sehr, sehr lange stellen. Die Fußballer haben jetzt eine sehr gute Lösung gefunden, und zwar sind alle Länderspieltage, die im IHF bzw. im EHF-Kalender stehen oder im FIFA, UEFA in dem Fall Kalender stehen, durch eine Versicherung des Weltverbandes abgedeckt. Diese Versicherung, die die FIFA da abgeschlossen hat, die gilt zunächst mal bis Juni 2018. Da sind Summen bis zu 7,5 Millionen im Einzeljahr pro Jahr, im Einzelfall pro Jahr abgedeckt. Wir haben mehrfach die EHF und die IHF aufgefordert, ein ähnliches Konzept zu entwickeln, ein einheitliches Konzept, was eigentlich den Interessen von EHF und IHF entgegenkommen müsste. Es ist aber nicht zu leisten, da eine Kommunikation mit der IHF über dieses Thema nicht möglich ist. Wir haben jetzt letztlich wieder einen Vorstoß gemacht und hoffen, dass der neue EHF-Präsident sich jetzt dieses Themas annehmen wird, damit wir da eine einheitliche und eine globale Lösung bekommen. Das Problem ist immer das Gleiche. Einen Anspruch darauf haben die Clubs nicht.
Gut, wie mir scheint, sind die Fronten da ein wenig verhärtet, wenn man das so hört. Und es kann noch etwas dauern, bis es zu einer Einigung kommt. So oder so sind wir am Ende unserer Zeit angelangt. Den zweiten Teil des Interviews mit Gerd Butzek gibt es dann in 7 Tagen. Und wer übrigens Fragen hat an unsere Gäste, der kann sie gerne stellen, entweder bei Twitter unter dem Handle @sportradio360 oder auch unter facebook.com/sportradio360. Das war es jedenfalls für heute. Nächste Woche sind wir dann wieder da mit Kreisab. Bis dann.